Zauberlampe. Es war einmal eine arme Frau, die sich beim benachbarten Krämer eine Lampe kaufte. Es war eine alte, gebrauchte Lampe aus Eisen. Und da sie schon recht unansehnlich war, gab der Kaufmann sie um wenige Soldi. Die Frau ging zufrieden mit ihrer Lampe nach Hause, putzte die drei verrosteten Schnäbel und den Fuß, goss Öl in die Lampe, zündete sie am Abend an und stellte sie mitten auf den Tisch, wo sie für sich und ihren Sohn zwei Teller mit Suppe aufstellte. Ja, die Suppe war mager genug, bestand aus gekochtem Wasser, Salz, ein wenig Öl, Zwiebeln und Brot, aber die Lampe gab ein freundliches Licht, das sowohl der Mutter als dem Sohne recht gut gefiel. So verzehrten die beiden denn in Frieden ihr Abendbrot und bewunderten daneben ihre nette Lampe. »Ja, das war ein guter Einkauf«, sagte die Mutter, und indem sie die Teller vom Tische räumte, fragte sie noch, »Bist du auch satt geworden, mein Junge?« »Oh ja, danke, Mutter, es hat gut geschmeckt. Wenn es dir recht ist, will ich dir heute Abend deine Geschichte vorlesen. Hast du Lust, sie zu hören?«
»Das will ich gerne. Dann habe ich eine hübsche Unterhaltung, während ich stricke. Die Nachbarin hat ein paar Strümpfe bei mir bestellt.«
»Recht so. Dann will ich das Buch aus der Truhe holen und eine schöne Geschichte auswählen, während du die Teller wäschst.«
Als Silvio, so hieß der Junge, sich zur Truhe wandte, blieb er plötzlich verwundert stehen und rief,
»Mutter, komm doch mal rasch her.«
»Was ist das hier? Du hast eine Truhe aus Glas?«
Da sah die Mutter mit großem Erstaunen, dass die Holztruhe durchsichtig war, so dass man Kleider, Bücher, kleine Kästchen, kurz alles, was sich in der Truhe befand, von außen sehen konnte. Man sah durch das Holz wie durch Luft hindurch.
»Ja, was ist denn das nur?«
fragten die beiden einander verwundert, und als Silvios Blick zufällig auf sein Bett fiel, sah er durch die Matratze hindurch einen alten, vergessenen Rappen dort liegen, von dem er keine Ahnung hatte, wie er dorthin geraten war.
»Mutter, ich will dir was sagen. Du hast eine Wunderlampe gekauft und nichts anderes.«
»Ja, gibt es das denn?«
»Du siehst es ja.«
»Ja, ja, ich sehe es. Das ist merkwürdig genug. Wer hätte das heute früh gedacht? Wie denkst du darüber, Silvio? Wahrhaftig, das ist eine richtige Wunderlampe.«
»Ich meine, das Beste wird sein, wir sprechen zu niemandem davon. Vielleicht kann die Lampe uns einmal Nutzen bringen. Ich wäre aber dafür, dass wir sie nicht im Gebrauch behalten für alle Tage, sondern eine andere Lampe kaufen. Da ich für einige Wochen Holzfällerarbeit im Walde habe, werden wir uns wohl eine neue Lampe leisten können, die du morgen kaufen musst, während wir diese in die Truhe stellen könnten.«
Mit diesem Vorschlag war die Mutter einverstanden. Und schon am nächsten Abend stand ein Lämplein auf dem Tisch, das wie alle anderen auch war. Es machte nichts durchsichtig. Gab auch weniger hell, aber das Geheimnis blieb dadurch bewahrt. Und das war sehr gut. Denn schon am nächsten Abend kam Fatima, die Nachbarin, zur Mutter, um ein wenig zu plaudern. Fatima brachte einen Steinkrug, der mit Pergamentpapier oben geschlossen und mit einer Schnur zugebunden war. Sie setzte den Krug auf den Tisch und sagte zu Silvios Mutter, »Anna, willst du mir den Gefallen tun und diesen Krug für mich aufbewahren? Es sind Oliven darin, die man mir aus Mitleid geschenkt hat, denn du weißt ja, ich bin ebenso wie du eine arme Frau und besitze augenblicklich nicht viel mehr als diese Oliven. Da wäre ich dir dankbar, wenn du sie für mich ein paar Wochen aufheben wolltest. Meine Tochter Lia, die in der Lombardei verheiratet ist, hat ein Kindchen bekommen. Und da sie sich etwas schwach fühlt, hat sie mich gebeten, für eine Zeit lang zu ihr zu kommen. Ich denke, in 14 Tagen werde ich wieder zurück sein und da wäre ich froh, wenn ich mir die Oliven wieder bei dir abholen dürfte.« Aber gewiss doch, antwortete Anna. Ich will dir die Oliven schon aufheben und du brauchst nicht zu besorgen, dass wir davon essen werden. Mein Silvio und ich sind nicht die Leute, die Unrechtes gut anrühren. Also, du kannst ruhig reisen.
Meine gute Anna, wem sagst du das? Hätte ich nicht so großes Vertrauen zu euch, würde ich euch doch die Oliven nicht ins Haus bringen. Man ist ja heutzutage froh um jede Olive, wenn man so knapp daran ist wie wir zwei. Aber sollte ich mich in 14 Tagen, will's Gott, etwas besser stehen, wird es mir nicht darauf ankommen, euch ein paar Oliven abzulassen bei meiner Rückkehr, wenn ihr gerade Oliven dringend nötig habt. Es ist ja eine Gottesgabe, die man nicht hoch genug einschätzen kann. So, jetzt muss ich aber gehen, weil ich mir noch eine Reisetasche bei Landa ausborgen will. Ach Gott, ja, wenn man reisen muss und keine Reisetasche hat, dann ist man auf die Mildherzigkeit der Nachbarn angewiesen. Nun also, leb wohl, gute Anna, leb wohl, guter Silvio. Bleib gesund und auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen und recht gute Reise, Fatima. Grüß auch deine Tochter vielmals. Wir wünschen ihr gute Besserung.
Danke, danke und nochmals, versorgt meine Oliven gut.
Wir werden an nichts anderes mehr denken,
rief ihr Silvio lachend nach. Als sich endlich die Tür hinter Fatima geschlossen hatte, sagte er zu seiner Mutter,
was Fatima nur mit ihren Oliven hatte. Seit Jahren war die Olivenernte nicht so reichlich als heuer. Man bekommt sie geschenkt und sie sind in diesem Jahre lächerlich billig. Oliven aufheben, das ist ja zum Lachen.
Nun ja, sie wird im Winter keine Oliven kaufen können und will ein bisschen vorsorgen. Das wird es sein. Freilich glaube ich nicht, dass jemand ihr die Oliven im eigenen Hause gestohlen hätte, zumal sie die Türe gut verschließt, aber das geht uns nichts an. Wir heben die Oliven auf und damit fertig.
Für Silvio war es damit nicht ganz fertig. Fatima selbst hatte durch ihr breites Geschwätz die Neugierde in ihm erweckt. Die Frau galt bei manchen Dorfbewohnern als Geizige, die gar nicht arm, sondern eher vermögend war. Doch wusste man nichts Sicheres. Um sich nun Gewissheit darüber zu verschaffen, ob und was eigentlich sich im Steinkrug befand, wartete Silvio eines Abends ab, bis seine Mutter sich schlafen gelegt, er die Wunderlampe anzünden und den Steinkrug durchleuchten konnte. Es befanden sich tatsächlich Oliven im Krug. Doch unter den Oliven, am Boden des Kruges, schimmerten eine Anzahl Goldmünzen. Durch solchen Anblick verführt begann Silvio, den Steinkrug zu entleeren, um sich die Goldstücke einmal genauer anzusehen. Ja, es stimmte. Es waren echte, grundehrliche Goldstücke, die aber doch den Oliven nicht guttun konnten. Darin hatte er schon recht. Wer Goldstücke hat, legt sie in einen Strumpf, soviel ich weiß, und mir bekannt ist, wenn auch nicht aus persönlicher Erfahrung. Oliven in Öl? Gut, das mag stimmen, aber Oliven und Goldstücke zusammen, das kann weder den einen noch dem anderen guttun. So dachte wohl auch Silvio und legte zuerst die Oliven wieder in den Steinkrug. Nun hätte er freilich die Goldstücke oben auf die Oliven legen können, wodurch Fatima es bequemer gehabt hätte, falls sie ein Goldstück brauchen würde. Aber unser Silvio machte es noch anders. Er ließ sämtliche Oliven einsam für sich, band den Krug mit dem Pergamentpapier darüber zu und stellte ihn in den Küchenschrank. Die Goldstücke aber steckte er in die eigene Tasche, in der Platz genug war. Doch sagte er seiner Mutter selbstverständlich kein Sterbenswörtchen von dem, was er angerichtet hatte, während wir uns unseren Teil darüber denken. Jeder für sich. Die Tochter der Fatima schien sich indessen sehr rasch wieder erholt zu haben. Denn wenige Tage nach Silvios Diebstahl stellte Fatima sich ein und verlangte ihre Oliven zurück. Sie nahm den Steinkrug gleich fest in ihre Arme, blieb aber doch noch ein halbes Stündchen schwatzend und sagte nebenbei, »So, jetzt habe ich meine Oliven wieder.«
»Jawohl«, sagte Anna lachend, »und nicht eine einzige fehlt. Und wenn du diese Oliven verzehrt hast, kannst du dir bei uns neue holen. Wir haben keine angerührt, das darfst du mir glauben.«
»Das weiß ich ja, gute Anna, sonst hätte ich dir niemals meine Oliven anvertraut.«
Und dann ging sie nach freundlichem Gruß und Dank. Silvio aber fühlte sich nicht gerade wohl, wünschte noch ein wenig an die frische Luft zu gehen, versprach aber bald zurückzukommen. Während seine Mutter ihn auf einem Spaziergang wähnte, hatte er nichts Eiligeres zu tun, als die Goldstücke im Hof unter einem Stein zu verbergen. Dann lief er noch 2 bis 3 Mal ums Haus herum und kam wieder zurück. Er hatte sich kaum hingesetzt, als auch Fatima aufgeregt angestürmt kam.
»Wo sind meine 12 Goldstücke? Du, Anna, hast sie mir gestohlen! Oder dein Sohn?«
»Was fällt dir ein? Bist du verrückt geworden? Wie können wir deine Goldstücke gestohlen haben, da wir ja nicht einmal wissen, ob du je ein Goldstück in deinem Leben besessen hast? Das ist ja empörend. Du hast uns einen Krug Oliven anvertraut, aber keine Goldstücke.«
»Aber die Goldstücke lagen ja unter den Oliven!«
schrie Fatima. »Das wissen wir nicht. Hättest du uns einen Sack mit Goldstücken zur Aufbewahrung gegeben, würdest du ihn unversehrt und unangerührt zurückerhalten. Wir sind nicht die Leute, die fremdes Eigentum anrühren. Habe ich recht, Silvio?«
»Du hast schon recht, Mutter.«
»Da ist die Tür. Sieh zu, dass du weiterkommst, oder mein Sohn wird dich hinauswerfen. Wir werden dich vor Gericht wegen Beleidigung verklagen.«
Da ging Fatima scheltend fort und lief von Haus zu Haus, um die aufregende Angelegenheit zu erzählen. Am nächsten Tag wurden Anna und ihr Sohn vor den Richter geführt. Beide beteuerten hoch und heilig ihre Unschuld. Den Richtern kam es mit der Fatima mit ihren Goldstücken und Oliven etwas verdächtig vor. Dazu kam noch, dass im Hause Annas nicht ein einziges Goldstück gefunden wurde. Kurzum, Anna und ihr Sohn wurden freigesprochen und durften heimgehen. Anna beruhigte sich wieder, aber ihr Sohn, der ein schlechtes Gewissen hatte, wurde immer unruhiger. Bis die Mutter ihm eines Tages sagte: »Hör, mein Junge, du solltest ein wenig in die Fremde gehen. Du findest auch anderswo Arbeit. Und wenn du gut verdienst, kannst du mir etwas Geld senden. Und wenn nicht, werde ich mich schon allein durchbringen.« Das war dem Silvio recht und er nahm sogleich von seiner Mutter Abschied. Verließ das Haus, aber nicht ohne die 12 Goldstücke, die er in seiner Tasche steckte. Als er nun so über Land ging, die Blumen auf den Wiesen blühen sah und die Vögel sorglos singen hörte, wurde er recht traurig, weil er seine junge Seele mit einer Sünde befleckt hatte. Gegen Abend kam er an einen Fluss, über welchen eine Brücke führte. Es kam ihm vor, als würde ihm das Gehen etwas schwer. Und als er bis zur Mitte der Brücke kam, wurden ihm Füße und Beine so schwer, dass er sich nicht mehr vorwärts bewegen konnte. Da stand ein alter Mann, der die Brücke bewachte. Der sah, wie wackelig Silvio auf den Beinen stand und rief ihm zu:
»Höre, junger Mann, ich sehe, du bist nicht gut auf den Beinen. Diese Brücke hier ist nämlich verzaubert und solltest du etwas bei dir tragen, das dir von Rechts wegen nicht gehört, möchte ich dir raten, umzukehren und einmal zu bedenken, dass Unrecht gut niemals gedeihen kann.«
Silvio wurde rot bis über die Ohren und sagte stotternd: »Das habe ich mir gleich gedacht und ich sage euch vielen Dank für den guten Rat.« Dann machte Silvio kehrt und gelangte noch am selben Abend nach Hause. Die Mutter sagte: »Das war aber eine kurze Wanderschaft, mein Sohn.« Silvio aber warf sich ihr weinend zu Füßen und gestand seine schlechte Tat.
»Verzeih mir, Mutter, ich will es gewiss nie wieder tun.«
»Gut, mein Sohn, ich will dir nicht böse sein, doch bring das Geld sofort zur Fatima zurück. Sie wird wohl noch nicht zu Bett gegangen sein.« Silvio ging sofort, fand aber Fatimas Tür verschlossen, doch sah er durchs Küchenfenster. Fatima saß beim Schein einer Kerze am Tisch und zählte ihr Geld. Silvio klopfte ans Fenster.
»Fatima, mach mir die Tür auf, ich bringe dir deine Goldstücke zurück.«
Rasch versorgte die Fatima das Geld, das sie auf dem Tisch liegen hatte, kam an die Tür und ließ Silvio eintreten.
»Wo ist das Geld? Wo? Wo?«
»Ich werde es auf den Tisch legen, damit du nachsehen kannst. Meine Mutter hat das Geld nicht gestohlen und nichts davon gewusst. Ich hab's allein getan. Du siehst, ich bin ein Dieb.«
Der ehrliche Dieb kam kaum recht dazu, die Goldstücke einzeln auf den Tisch zu legen. Fatima ergriff eilends einen Besen und bearbeitete damit den armen Jungen so kräftig, sie es nur vermochte. Doch hatte Silvio gegen die Prügel nicht viel einzuwenden, sondern fühlte sich bedeutend erleichtert, wenn er sich auch schleunigst auf und davon machte. Dann kam er vergnügt wieder bei seiner Mutter an, die ihn nochmals ermahnte, doch ja ehrlich zu bleiben.
»Das will ich«,
antwortete Silvio treuherzig.
»Aber wenn es dir recht ist, möchte ich mich noch ein wenig in der Fremde in der Ehrlichkeit üben.«
»Mach, wie du willst, mein Sohn. Sieh dich nur ein bisschen um in der Welt.«
»Aber nicht ohne die Zauberlampe, wenn du so gut sein wolltest, mir diese mitzugeben.«
»Meinetwegen. Doch richte nur keinen Unfug damit an, mein Sohn. Vergiss nicht, wie es dir einmal damit gegangen ist. Ich will nicht mehr darauf zu sprechen kommen. Lass dir nur ein für allemal gesagt sein. Ehrlich währt am längsten.« Nun ging Silvio in die weite Welt und kam an die Brücke, wo ihm der Wächter schon von weitem zuwinkte. Er sah wohl, wie flott und frisch Silvio ausschritt. Die beiden grüßten einander als gute Bekannte und der alte Mann sagte,
»Jetzt sehe ich, dass du ein braver Bursche bist, dem was Rechtes schon aus den Augen leuchtet. Hast du Mut und ich traue dir den zu, kannst du ein gutes Werk ausführen.« »Sieh mal, dort jenseits der Brücke, wo du ein Licht funkeln siehst, befindet sich ein Schloss, das von einem Werwolf bewacht wird. Und im Schlosse selbst wird eine Prinzessin gefangen gehalten. Der Werwolf wird dich nicht eintreten lassen. Hier jedoch gebe ich dir ein paar Fleischbrocken. Und wirfst du ihm diese hin, wird er sie fressen und danach einschlafen.« Dann musst du die Schlüssel für Schloss suchen und zusehen, ob es dir gelingt, die Prinzessin zu befreien. Du musst wissen, dass sie die Tochter eines mächtigen Königs ist und er wird sie demjenigen zur Frau geben, dem es gelingt, sie der Macht des Werwolfes zu entreißen.
Ich will mein Möglichstes tun,
versprach Silvio und ging mit kühnen Schritten über die Brücke. Das Schloss lag einsam auf dem Vorsprung eines Berges. Während Silvio hinanstieg, hörte er schon von weitem ein schweres Schnarchen.
»Aha«, dachte sich Silvio, »das wird wohl der Werwolf sein. Nun, wir werden es mit dem Bürschchen schon aufnehmen.«
Da er aber nur wenige Schritte entfernt vom Schlosseingang war, sah er das gewaltige und wüste Tier auf die Füße springen. Es brummte bedrohlich.
»Hunger! Hunger tut nicht gut! Riecht man Menschenfleisch und Blut! Komm nur her, du kleiner Christ, wenn du nicht so mager bist!«
Oha, die Einladung klang bedenklich. Schon wollte sich der Werwolf auf Silvio stürzen. Der aber nicht faul, warf ihm eilends die drei Fleischbissen hin, über die sich der Werwolf sofort hermachte, sie verschluckte, schläfrig wurde und sich dann hinwarf. Silvio wartete noch ein Weilchen, um sich zu überzeugen, dass der Werwolf auch gründlich eingeschlafen war. Ja, es war gut so. Er begann zu schnarchen. Silvio bedauerte, keine Waffen bei sich zu haben, so dass er die Gelegenheit, den Werwolf auf der Stelle zu töten, nicht ausnutzen konnte, denn sein winziges Taschenmesser hätte ja längst nicht genügt, einen solch mächtigen Ungeheuer den Garaus zu machen. Es war zwar kein angenehmer Augenblick, als Silvio genötigt war, über das schlafende Tier hinwegzusteigen. Doch zum Glück für Silvio erwachte es nicht. Und so konnte er ungehindert durch das große Tor ins Schloss gelangen. Er kam in einen geschlossenen Hof, blickte sich um und bemerkte ein erleuchtetes Fenster zu ebener Erde. Das Fenster war aber vergittert durch armdicke Eisenstäbe, die so nah aneinander gesetzt waren, dass ein schmales Kind nicht hätte durchgelangen können. Silvio überlegte, was zu machen sei, und pfiff nachdenklich vor sich her. Da zeigte sich plötzlich ein wunderschönes Mädchengesicht am Fenster, das sogleich geöffnet wurde.
»Bitte, erschrick nicht. Ich bin's nur, Silvio. Und bist du vielleicht die Prinzessin, die hier gefangen ist?«
»Ja, ich bin die Prinzessin Amanda. Und was willst du hier?«
Sie lächelte ihn mit einer gewissen Wehmut, doch zugleich sehr freundlich an. »Ich bin gekommen, dich vom Werwolf zu befreien.«
»Oh, das wäre herrlich. Aber das Schloss hat nur eine Tür und nur ein Fenster.« Die Querstangen am Fenster lassen sich ausheben, doch bedarf es hierzu einen kleinen Schlüssels, der irgendwo im Hause verborgen sein muss. Ich weiß nicht wo. Und wie kann ich einen solch kleinen Schlüssel finden?
nimm diese Lampe, zünde sie an und geh damit durch alle Räume. Es ist eine Zauberlampe, die alle festen Gegenstände durchleuchtet.
Die Prinzessin nahm die Lampe durch das Gitter in Empfang und ging den Schlüssel suchen. Es dauerte eine geraume Zeit, bis sie wiederkam, und währenddessen schnarchte der Werwolf nicht mehr so fest wie vorher.
»Ich finde ihn nicht! Ich finde den Schlüssel nicht!«
hörte Silvio die Prinzessin klagen, während er in höchster Ungeduld und Unruhe wartete.
Endlich stieß sie einen Freudenschrei aus. Sie hatte den Schlüssel, der nicht größer war als ihr kleiner Finger, unter einem Haufen Kichererbsen entdeckt, und ohne die Wunderlampe würde sie ihn sicherlich niemals gefunden haben. Sie reichte den Schlüssel Silvio durchs Fenster, und er schloss auf, öffnete das Gitter und reichte der Prinzessin die Hand, damit sie leicht vom Gesims herabspringen konnte. Jetzt hieß es nochmals über den Werwolf hinwegsteigen. Er brummte unwillig, als fühle er sich im Schlaf gestört, doch zum großen Glück der beiden Flüchtlinge erwachte er nicht. Hand in Hand eilten sie jetzt dem Flusse zu. Silvio trug in der rechten Hand die brennende Lampe, die ihm auf dem Wege ein wahrer Segen war, denn die Nacht war schon angebrochen. Kaum waren sie bei der Brücke angelangt, als der Werwolf ihnen nachgesetzt kam. Oh, der kam rascher vorwärts als Amanda und Silvio. Sie liefen so rasch sie nur konnten, und der Wächter sah, dass Silvio nicht allein kam. Die weißen Kleider der Prinzessin leuchteten im Licht der Lampe und im Haar schimmerte ein Diadem. Der Wächter rief ihnen mit lauter Stimme entgegen:
»Fürchtet euch nicht! Der Werwolf wird euch nicht mehr erreichen!«
Und wahrhaftig, sobald er sich auf der verzauberten Brücke befand, vermochte er sich nur schwerfällig vorwärts zu bewegen, weil er die Prinzessin geraubt hatte. Und als er schnaubend und keuchend bis zur Mitte der Brücke gekommen war, konnte er nicht weiter und warf sich vor Ärger in den Fluss, in dem er sogleich versank. Silvio und die Prinzessin aber hatten gleichwohl noch Angst und liefen so sehr, dass dem Silvio die Lampe aus der Hand glitt und in den Fluss fiel. Der Wächter lachte und sagte:
»Du musst der Lampe nicht nachspringen, sie hat dir genug gedient. Und jetzt komm mit mir, ich will euch zum König Mayo führen.«
Der König war überglücklich, als er seine Tochter wieder hatte, und fragte sofort Silvio, den Retter, ob er sie zur Frau haben wolle.
»Ja, wenn sie mich haben will«, antwortete Silvio schüchtern und sah fragend auf die Prinzessin.
Sie lächelte, gab ihm beide Hände und sagte: »Ich will, Silvio.« Nun sollte sofort die Hochzeit gefeiert werden. Der König ließ auf Silvios Wunsch hin durch 12 Grafen die Mutter Silvios holen. Zu gleicher Zeit schickte Silvio 100 Goldstücke an Fatima, damit auch sie eine Freude habe. Fatima, durch die noble Gabe beschämt, eilte an den Hof, um sich Silvio zu Füßen zu werfen. Sie bat ihn inständig um Entschuldigung, weil sie ihn doch einmal verprügelt hatte. Er aber lachte: »Nein, das hast du gut gemacht. Ich habe an deinen Schlägen leichter getragen als an meinem bösen Gewissen.«
Als Silvio später König wurde, verstand er das Regieren ausgezeichnet. Er stellte recht vernünftige Gesetze auf, und man sagt, es habe während seiner Herrschaft nur sehr wenig Diebe gegeben.